Bevor es losgeht, möchte ich euch auf ein Event hinweisen, auf das ich mich ganz besonders freue, nämlich das LEGO Serious Play Barcamp am 13. Mai in Berlin. Nicht nur wegen dem Thema LEGO Serious Play natürlich, sondern auch wegen der geilen Location. Wir sind nämlich im Beach Mitte und ich war letzte Woche schon mal da und habe mir die Location angesehen und ich kann euch sagen, überragend. Wir sind einfach auf einem riesengroßen Strand und haben zig Hallen, auf denen alle TeilnehmerInnen für ihr Thema rund um LEGO im Business-Kontext eine Bühne bekommen. Es wird geworkshoppt, genetzwerkt und wir haben einige richtig coole Aktionen geplant, natürlich, auf die ihr euch freuen könnt. Die Karten sind fast alle weg und auch unser Netzwerkabend am Vorabend im LEGO Discovery Center in Berlin ist schon voll. Wenn ihr euch jetzt aber noch anmeldet und mir auf LinkedIn schreibt, dann packe ich euch noch auf die Gästeliste für den Netzwerkabend. Der wird dann noch ein bisschen voller und wir sehen uns dann hoffentlich in Berlin am 13. Mai. Und jetzt geht's ab in die Folge. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich möchte herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. 2018 habe ich Hello Agile gegründet und mit Ausbildung, Beratung und Begleitung befähigen wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man denkt und daher möchte ich es mir und euch in allen Dimensionen erschließen. Heute mal wieder mit Swantje Almers, eine der bekanntesten Stimmen im Bereich New Work. Sie ist Co-Founderin von New Work Master Skills, ein Ausbildungsprogramm und eine Beratung für Führungskräfte und alle, die New Work ganzheitlich verstehen und umsetzen wollen. Ich war selbst Teil des Programms und habe das bestimmt auch schon tausendmal hier im Podcast erwähnt und in höchsten Tönen gelobt. Schaut es euch bitte auf New Work Master Skills mal an. Und außerdem ist Swantje Bestseller-Autorin, LinkedIn und Personio Top Voice, Podcast-Host und neben diesen ganzen glänzenden Titeln und Auszeichnungen eine richtig gute und kluge Gesprächspartnerin. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Swantje Almers.
Wow, vielen Dank für die Intro. Sag mal, wie oft war ich schon bei euch im Podcast? Ich überlege nämlich, ob ich mich irgendwann bald auch mal Co-Host nennen darf.
Oh.
Oder brauche ich es dann noch ein paar?
Na, du hostest ja selber einen Podcast mittlerweile. Vielleicht ist das ein bisschen unseriös.
Aber auch in diesen kann ich mich gerne reinsneaken.
Sehr gerne. Also du bist auf jeden Fall, es ist dein drittes Mal, glaube ich, und damit bist du auf jeden Fall eine Stammgästin, weil die Themen ja auch jedes Mal ziemlich cool sind und auch mitunter richtig tief reingehen. Deswegen schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich auch.
Swantje, ich würde gerne mit einem kleinen Check-in anfangen, damit wir uns mal hier ein bisschen beruhigen. Also, welches Buch liest du denn aktuell?
Das Baumhaus.
Das Baumhaus?
Ja, also tatsächlich habe ich einen ganz großen Stapel mit ganz vielen Fachbüchern, die ich auch alle total gerne lesen würde. Aber ich glaube, das kennen ganz viele auch von deinen Hörern und Hörerinnen. Ich bin viel schneller im Bestellen von Büchern, insbesondere Fachbüchern, als im Lesen. Und wenn ich dann lese ich einfach, also so in meiner Freizeit, dann lese ich total gerne Romane. Und das ist ein Roman, den ich gerade lese.
Okay, also bei mir ist es so, lesen, ich würde gerne mehr lesen, wahrscheinlich wie es irgendwie so vielen geht und wenn ich dann lese, dann ist mir die Zeit irgendwie zu schade, dann bin ich zu effizienzgetrieben, als dass ich dann irgendwie so einen Roman oder einen Thriller oder so lese. Deswegen, aber krass. Bei mir, ich habe auch einen riesengroßen Stapel an Fachbüchern und gerade lese ich hier von Frederik Pferd, Radikal besser.
Das klingt aber auch gut.
Das ist auch sehr gut. Du solltest mal in die vorletzte Folge dieses Podcasts hören. Da war nämlich Frederik da.
Oh, das mache ich. Hier muss ich dann das Buch gar nicht mehr lesen. Aber wahrscheinlich bin ich dann eher neugieriger geworden.
Also das Geile daran war, um jetzt mal kurz aus der Dingskiste hier zu sprechen, und zwar, der wohnt im Silicon Valley und war in so einer Art halbrunden Zelt, was so mit kubischen Elementen gemacht war. Er hat auch gesagt, was das für eine Bauart ist. Also das war ziemlich, ziemlich cool. Und das Buch kann ich bisher auch sehr empfehlen. Ich habe die ersten 80 Seiten durch. Egal, wir machen weiter mit der zweiten Check-in-Frage. Es ist mir noch nicht ruhig genug.
Also, oh Gott, ich weiß nicht, wie ruhig ich werden kann. Ich kann nichts versprechen.
Okay, also liebes Swantje, was ist deine Lieblingsbrand?
Du meinst an Kleidung?
Generell, also Marke.
Okay, ich sitze hier wirklich bis auf meine Mütze komplett in Adidas. Adidas Trainingsanzug, Socken und Schuhe. Insofern lässt es Rückschlüsse darauf zu. Aber ich mag auch nicht so gerne Brandcrossing.
Okay. Adidas hat es, glaube ich, gar nicht so leicht gerade, was so die Firma angeht, oder? Was ich weiß nicht, aktienkursmäßig sind die, glaube ich, nicht so am Start gerade, oder?
Ja, aber es gibt ja so ein paar Adidas-Schuhe, das gefühlt jeder anhat, der Samba. Also da komme ich mir jetzt nicht unbedingt individuell mit vor, aber ich mag ihn auch so gerne. Okay. Haben ihn auch irgendwie, glaube ich, in ein und derselben Farbe bestimmt viermal und dann nochmal so drum um ein paar andere Farben.
Ach schau, du bist Samba-Träger, okay. Ich glaube, mein Fuß ist zu groß. Ich finde, Adidas-Schuhe mit so großen Füßen sehen die schnell wie so Clowns-Schuhe aus.
Und was hast du jetzt für Schuhe an?
Ich trage tatsächlich, ich habe bis vor ein paar Jahren auch immer Adidas-Schuhe getragen und ich trage jetzt Nike. Ich bin ein bisschen umgestiegen und habe da immer dieselben Schuhe. Ich habe mir gerade wieder zwei Stück bestellt, zwei Paar. Weil dann habe ich dieses Thema Schuhe irgendwie von meinem Schreibtisch und muss mir nicht überlegen, welche Schuhe kaufe ich jetzt.
Ich möchte
jetzt
noch wissen, welches Modell, und dann kannst du weitermachen.
Ja, warte, das steht doch bestimmt in der Lasche, oder?
Sag es mir noch mal kurz. Ist das jetzt nicht so ein Klassiker wie Air Force One oder Air Max oder so? Das ist ein Air Force One, oder? Oder ist das ein Dunk? Ich glaube, es ist ein Low Dunk.
Du kennst dich aus. Für mich ist es einfach nur ein weißer Sneaker. Der günstige. Das ist jetzt nicht der. Ich habe auch, also. Egal.
So. Kommen wir zur nächsten Frage, lieber, bevor wir die Leute langweilen. Aber ich möchte gerne sagen, also David hat wirklich gerade seinen Schuh ausgezogen. Man muss auch dazu sagen, weil das Bein, glaube ich, nicht hoch genug gekriegt hat, deshalb hat er sich entschieden, den Schuh auszuziehen und ihn hochzuheben.
Exakt. Und jetzt habe ich ihn auch wieder an. Und ich glaube, jetzt sind wir beruhigt genug für die nächste Frage und sozusagen den Einstieg in den Podcast. Also, was ich beobachte, du hängst gerade viel mit Anahita Esmaeilzadeh.
Esmaeilzadeh.
Ich habe den Namen echt ein paar Mal geübt, aber es ist wirklich nicht so leicht. Vor allen Dingen, wenn der geschrieben ist. Also mit Anna, darf ich sagen, oder?
Ja.
Mit ihr ab. Sie ist ja bei Microsoft Managerin und auf LinkedIn eine Riesennummer. Ihr habt vor kurzem einen Podcast gestartet. To be honest heißt der Business Real Talk. Kann ich auch sehr empfehlen. Und am 8. April, also in wenigen Tagen, folgt dann das gemeinsame Buch. Was du nicht hören willst, aber wissen solltest, um erfolgreich zu sein. Der Titel schreit ja schon so ein bisschen danach. Jetzt wird's unbequem. Was war zuerst da? Inhalt oder Titel?
Titel.
Ah ja, okay. Der Titel war so, dass ihr gesagt habt, geil. Das,
ja, also der Titel ist im Grunde ja auch die Idee des Buches und deshalb war der eigentlich total schnell klar, weil es geht halt darum, dass wir und gerade auch Anna und ich natürlich auf LinkedIn mit unseren Posts und all dem, was ja auch sonst auf Social Media geteilt wird, also wir sind ja nicht die Einzigen, die LinkedIn bespielen, wir immer eine sehr große Verkürzung von Erfolg erleben. So nach dem Motto, ich bin 29, liege in der Hängematte auf Bali und manage mein Unternehmen in 2 Stunden pro Woche und verdiene natürlich 7-stellig. Oder Menschen, die einfach nur sagen, hey, ich bin hier auf dem roten Teppich, hier habe ich irgendwie eine goldene Trophäe in der Hand. Da bin ich 30 under 30 oder 40 under 40 geworden. Und das ist uns zu wenig, weil wir würden gerne darüber sprechen, was hinter den Erfolgen steht. Auch um den Menschen eine praktische Handreiche zu geben. Einerseits rauszufinden, was will ich denn eigentlich, was verstehe ich unter Erfolg? Weil auch da darf man sich nicht zu sehr von außen treiben lassen, weil ansonsten ist man schnell überfordert und denkt irgendwie, ich brauche das alles. Und wenn ich das klar habe, wie erreiche ich es denn? Weil dafür ist auf LinkedIn immer zu wenig Platz und auch zu wenig Platz für Real Talk.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Social Media reingehen.
Okay, klingt jetzt zum ersten Mal, glaube ich, seit 2 Jahren das Telefon in meinem Büro. Moment.
Geil, geh ran.
Hallo.
Jetzt die Frage, lassen wir das drin oder schneiden wir das raus? Mal gucken, wie es noch wird. Vielleicht hört ihr das jetzt, wie ich hier rumrede. Vielleicht schneide ich das aber auch.
Ich bin gerade in einem Podcast. Ja, nehmen Sie mal die Daten auf und fragen Sie mal, was er gerne möchte. Okay, danke. Tschüss.
Okay, das war weird.
Kann es sein, dass es nochmal klingt, weil du ja gerade gesagt hast, gefragt hast, was er will? Oder?
Nein. Ich habe gesagt, ich bin im Podcast. Mhm. Aber ich fand es weird, dass jemand kommt und gerne zu New Work Master Skills möchte. Und ich den Namen noch nie gehört habe. Und macht man das einfach so? Kommt man einfach vorbei?
Zur Firmenadresse, meinst du?
So auch spontan. Ich würde gerne mal mit Frau Almers reden.
Who knows? Vielleicht von LinkedIn rübergeschwappt und jetzt ein Foto zusammen?
Ich finde es creepy.
Bisschen vielleicht. Aber vielleicht hat das auch mit dem Fame zu tun, den das Buch so ein bisschen auf sich ist.
Meinst du, das sind die ersten Fans?
Who knows? Wir waren stehen geblieben bei dem Thema Social Media. Social Media verzerrt ein bisschen das Bild von Erfolg, weil irgendwie alle, die was auf, wir bleiben mal bei LinkedIn. Bei LinkedIn posten, die posten ja in der Regel, vielleicht das war meine Challenge und so habe ich es geschafft. Und jetzt bin ich XY, ne? Ich habe einen neuen Job, ich habe irgendwie neues bla und bla und alles ist toll. Während es vielleicht im Privatleben brennt, ne? Oder im Privatleben nicht so gut läuft oder vielleicht auch im Beruf nicht so gut läuft. So war das ja auch bei Anna, ne? Das ist ja auch im Buch porträtiert. Wir kennen die Mechaniken so langsam, wie Social Media funktioniert und spielen das Spiel aber mit. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht unmoralisch ist, dieses System, von dem wir wissen, dass es irgendwie falsch ist und vielleicht krank macht, dass wir das dann trotzdem mitspielen.
Ja, ich bin dabei. Also Social Media und Moral hängt jetzt nicht ganz so eng zusammen. Und wenn man das schon mal alleine sieht, was für ein Druck ausgeübt wird. Also jetzt gehe ich mal, weil es für mich gerade plastischer zu greifen ist, aber jetzt gehe ich mal gedanklich auf Instagram, wo du zum Beispiel Leute siehst mit einfach den härtest austrainiertesten Körpern und die dann irgendwie so einen 5-Minuten-Core-Workout machen und sagen, mehr mache ich auch nicht. Und man denkt, es ist einfach eine glatte Lüge. So, und es setzt Leute unter Druck und es zeigt einerseits ein Körperschema, dem nicht jeder nacheifern kann. Es vernachlässigt, dass diese Person wahrscheinlich irgendwie 8 Stunden am Tag im Gym ist. Es ist eine glatte Lüge, wie man das erreichen kann. Und es ist, geht den Leuten in der Regel nicht darum, dass andere Leute wirklich genauso aussehen. Ich glaube sogar, das würden sie gar nicht wollen, wenn jeder jetzt so aussehen würde. Mhm. Dann habe ich ja kein Alleinstellungsmerkmal. Sondern es geht ihnen vor allen Dingen einfach um Kohle und Selbstdarstellung. Und das ist jetzt etwas Extremeres, was wir von Instagram schon lange kennen. Mhm. Aber ich finde, auf LinkedIn ist es teilweise genauso, dass wenn bei bestimmten Inhalten, die werden dann irgendwie so verpackt, als wären sie für die Community. Aber eigentlich geht es halt auch nur darum zu sagen, guck her, wie cool ich bin.
Und aber du spielst das Spiel mit?
In Teilen ja.
Okay.
In Teilen sage ich bewusst, weil du wirst bei mir keinen Post finden, wo es darum geht, dass ich mich selber abfeiere. Auch nicht implizit, also zumindest ist das nicht die Motivation. Und was mir ganz wichtig ist in jedem Post, ist konkreten Mehrwert weiterzugeben. Das heißt, wenn es darum geht, wie komme ich zum Beispiel auf Themen, dann, du hast ja schon von unserem Executive-Programm gesprochen, wir haben ja auch ein Leadership-Programm, ich bin viel in Unternehmen, dann überlege ich mir, okay, was waren da auch Themen, die ungeklärt sind oder die Leute belastet haben. Und das kann sehr oft dann auch eine Post-Idee sein, dass ich sage, hey, da habe ich aber irgendwie 3 Tipps, die sind vielleicht nicht ganz so intensiv, als würden wir jetzt eine Stunde drüber reden, aber daraus mache ich einen Post.
Und glaubst du, man muss nach diesen Regeln spielen, die Social Media mitgibt, um eine erfolgreiche Personal Brand aufzubauen?
Ich glaube nicht. Also in Teilen natürlich schon. Jede Plattform hat ihre eigene Regel. Und wenn du zum Beispiel bei LinkedIn sagst, ich poste einmal im Monat, dann wird es halt nicht klappen. Genauso wie bei Instagram. Also es gibt so ein paar Sachen, die bilden halt einen Rahmen, wo ich denke, da darf man sich dem Umfeld schon anpassen. Aber ich finde viel wichtiger für eine Personal Brand, die eigene Tonalität zu finden und was Authentisches zu machen, das in der Form vielleicht noch nicht da war. Weil ich sehe halt wahnsinnig viel Content, der zusammenkopiert wird, teilweise auch nicht mal mehr selber geschrieben wird, sondern ChatGPT regelt das dann schon. Und ich habe kaum jemand erlebt, der damit wirklich erfolgreich geworden ist, sondern es ist immer die Individualität und der Aspekt, der eine Person vielleicht besonders macht.
Vielleicht nochmal auf deine Personal Brand zu sprechen. Was würdest du sagen, wie viel Zufall und wie viel Plan steckt hinter deinem Erfolg auf LinkedIn? Du bist jetzt bei knapp 70.000 Followern.
Schwer. Also ich habe erstmal vor 3 Jahren damit angefangen. Vielleicht für die, die jetzt sagen, so, macht ihr das schon 100 Jahre. Man kann schon recht erfolgreich sein. Und für mich war es so, dass wir da unser erstes Buch veröffentlicht haben und ich darüber gelernt habe, so dass ich dachte, okay, krass, das, was du schreibst und zu sagen hast, scheint ja Menschen zu interessieren und denen auch irgendwas zu geben. Und dann habe ich angefangen mit LinkedIn, ich glaube auch, weil ich aufgrund des Buches auch permanent irgendwo verlinkt wurde und Menschen das Buch geteilt haben und so. Und ich hatte bis dahin, keine Ahnung, keine 1.000 Follower oder Kontakte. Und habe dann angefangen und habe aber erstmal so gesagt, ich probiere es mal aus, was passiert. Und man lernt ja dann relativ schnell. Also man lernt ja schon einerseits, wie schreibe ich besser. Ich glaube, meine ersten Posts waren echt, also die würde ich jetzt ungern nochmal lesen wollen. Vielleicht gebe ich mir das irgendwann mal, aber aktuell nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass mir einfach die Interaktion unheimlich viel gibt. Also es gibt so tolle Menschen auf LinkedIn, mit denen man dann ja auch über Themen schreiben kann und wo der Austausch einfach so viel Facetten reinbringt, dass ich ganz viel mitgenommen habe. Und dann hatte ich irgendwann im Sommerurlaub meinen ersten Post, der richtig groß geworden ist und der war null so geplant. Da habe ich mir einfach nur mal Luft gemacht. Da ging es um das Thema Stereotype, wenn eine Frau im Beruf Kinder hat, dass sie dann immer gleich so einen Mutti-Stempel kriegt. Mhm. Und man denkt, ja, die ist überwiegend zu Hause mit ihrem Gefühl und da geben wir mal nicht mal so viel Verantwortung hin. Das ist bei mir in einem Leadership-Training aufgekommen, deshalb habe ich darüber geschrieben. Und einfach an einem Freitagnachmittag gepostet, was jetzt auch kein strategisch toller Zeitpunkt ist. Und da gab es dann so wahnsinnig viel Response dazu, dass ich erst ein bisschen überfordert war. Ich habe dann auch ein bisschen Hate gekriegt, weil das ist ein sehr sensibles Thema scheinbar. Vor allen Dingen, wenn man als Frau dafür plädiert, dass andere Frauen keine Kinder kriegen müssen. Hat einige ziemlich auf die Palme gebracht. Mhm. Und es war so Fluch und Segen zugleich, weil ich einerseits das ganz schön hart fand, also hat mich so das Netz auch manchmal oder teilweise mit voller Härte getroffen. Und andererseits war es natürlich irgendwie schon spannend zu sehen, was passiert, wenn du so einen großen Post hast. Hm. Und dann habe ich halt weitergemacht, aber auf meine Art so. Und natürlich freue ich mich darüber, dass sich das so toll entwickelt hat, aber mein Leben findet immer noch in der Realität statt. Bedeutet für mich zum Beispiel ganz konkret, wenn ich es halt nicht schaffe zu posten, dann schaffe ich es halt nicht so. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich brauche eine Break, dann ist mir das wichtiger, als zu sagen, ich zwinge mich jetzt noch einen LinkedIn-Post zu schreiben. Oder ich plane auch nicht, wie viel Follower ich gerne hätte oder wie viel Reichweite oder sowas, sondern man merkt das ja auch, wer auf LinkedIn aktiv ist. Der Algorithmus ist gerade irgendwie nicht mehr so, wie er vor einem Jahr war. Das heißt, Dinge werden weniger ausgespielt. Und wenn ich mich davon abhängig machen würde, dann wäre ich ja sehr unglücklich. Das heißt, ich finde es cool und ich würde es auch vielen Leuten empfehlen, auch gerade wenn du zum Beispiel Gründer oder Gründerinnen hast als Zuhörerin oder andere Menschen, denen Sichtbarkeit hilft und Netzwerk, was ich glaube, das, was auf die meisten Leute zutrifft, sich da rauszuwagen. Aber es geht vor allen Dingen um die Qualität und nicht um die Quantität. Hm.
Ich beobachte das Thema LinkedIn auch schon seit vielen, vielen Jahren und habe gerade so vor einem halben Jahr irgendwie angefangen, das mal noch aktiver zu machen und merke auch, dass es irgendwie insgesamt die Zahlen so ein bisschen runtergehen, aber merke auch, dass es mir irgendwie schwerer fällt, den Content so auszuspielen, wie ich das früher gemacht habe, weil früher war ich, wie du, sehr operativ tätig, ich war in sehr vielen Trainings, Workshops, habe sehr viel mit Kunden zu tun gehabt und jetzt bin ich in Anführungszeichen nur noch oder mehr oder weniger nur noch hier intern in der Firma und bin halt als Geschäftsführer irgendwie in meinen Themen drin und kriege nicht mehr so viele Impulse von außen. Und deswegen denke ich so, boah, es wird halt schwerer, irgendwie Themen zu finden. Glaubst du, dass LinkedIn für alle was ist? Also auch für die Leute, die vielleicht irgendwie nicht so viel erleben, sage ich mal, von außerhalb? Oder liegt es da einfach nur an der eigenen Findung der Personal Brand oder des Markenkerns?
Ich glaube, also es geht ja nie darum, dass man so krasse Sachen erlebt, wo man sagt, das hat die Welt noch nicht gesehen, da erzähle ich euch jetzt auf LinkedIn was davon. Es geht eher darum, dass man einen Blick für die Zwischentöne entwickelt. Also auf jeden Fall empfinde ich das als hilfreich, wo man sagt, das ist ein komischer Spruch, das ist irgendwie ein Gedanke, den ich schon mal hatte, der mich belastet, vielleicht geht es irgendwie anderen genauso. So wie zum Beispiel gute Comedy. Gute Comedy besteht ja auch aus Alltagsbeobachtungen, die jeder kennt. Hm. Ich glaube nicht mal, dass es besonders spannend wäre, über Sachen zu schreiben, die noch nie ein anderer erlebt hat, sondern es ist ja eher der Wiedererkennungswert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Büro arbeiten würde, dann würde ich wahrscheinlich, oder nicht im Büro, weil wir arbeiten ja auch teilweise remote, aber ihr wisst, was ich meine, dann würde ich wahrscheinlich 1000 Sachen erleben, die jeder kennt, die irgendwie spannend werden für LinkedIn, wenn es mir gelingt, die selber auch wahrzunehmen und daraus was zu machen.
Das heißt, das ist sozusagen auch die Kompetenz, die man als Content Creator auf LinkedIn haben sollte. Dinge
die bildet
so
sich zu, auch raus.
Genau, die bildet sich raus. Dinge so wahrzunehmen, dass man sozusagen daraus etwas schreiben kann, was irgendwie eine Relevanz auf LinkedIn hat.
Ja, und mir ist ganz wichtig, sich nicht so einen Druck zu machen. Also das ist, glaube ich, das Schlimmste. Weil dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr und die Phasen habe ich natürlich auch alle durch. Also ich teile hier meine eigenen Fehler, weil dann ist man so getrieben und dann verliert man die Leichtigkeit, dann verlieren die Posts auch Qualität, was einem dann auch nichts bringt. Und es geht ja in erster Linie darum, dass man ein bisschen Mehrwert stiftet. Also dass man zum Beispiel, wenn da jetzt eine Person ist, die sagt, krass, das hat mir voll geholfen, oder das hat mir einen guten Anschluss für heute gegeben, da ist ja die Frage, was nicht das dann auch schon auf eine Art wert. So, und es werden mehr als eine Person sein, aber es muss halt auch nicht der oberflächliche Post sein, der 7000 Reaktionen kriegt. Das ist halt auch Glück. Ich muss dazu sagen auch, das ist auch Würfelglück, weil der Algorithmus dann an der Stelle vielleicht gerade mal irgendwie günstig angestoßen wurde. Das hängt ganz, ganz selten mit der Qualität zusammen.
Und wie schaffst du es in Zeiten, wo du jetzt irgendwie sehr viel um die Ohren hast, dir dann trotzdem noch die Zeit rauszunehmen zu posten? Oder weil, ne, also ich kann mir vorstellen, oder so habe ich das, empfinde ich das auch selber, wenn ich mal irgendwie 2 Wochen landunter bin, dann habe ich einfach nicht den Kopf und auch einfach keinen Bock, irgendwie was zu posten. Hast du da irgendwelche Routinen?
Also im Moment habe ich so ein bisschen tatsächlich auch Druck, obwohl ich gerade davon abgeraten habe. Aber wir veröffentlichen ja nächste Woche das Buch. Wir haben gerade einen Podcast gestartet. Das heißt, natürlich ist irgendwie jede Podcast-Folge ein Post. Jede Woche Dienstag, immer wieder neu. Und da man den Podcast natürlich vorbereitet hat und darüber geredet hat, ist das natürlich dann auch nicht so intellektuelle Schwerstarbeit, daraus noch einen Post zu machen. Das heißt, der steht. Und ansonsten mache ich gerade Posts zu einzelnen Aspekten aus unserem Buch, wo ich dann ja auch nicht from scratch anfange. Wenn du jetzt aber sagen würdest, Fanzie, gib mal 10 tolle LinkedIn-Ideen, die geilst mit deinem Podcast und deinem Buch zu tun haben, dann wird es, glaube ich, im Moment an der Kreativität auch hapern. Und wenn das alles durch ist, also so um Ostern rum, dann freue ich mich auch darauf, mir einfach mal eine Pause von allem zu nehmen für 1-2 Wochen. Und ich glaube, dann kommen die Ideen noch wieder. Aber ich brauche erstmal eine Pause.
Ja, so ist das mit der Anspannung und Entspannung. Man merkt auch das, was fehlt, wenn man gerade wieder dann irgendwie ein bisschen Luft hat und das dann nicht gemacht hat. Ihr schreibt in dem Buch auch über das Mindset und Selbstzweifel, die einem ja irgendwie oft im Weg stehen. Und was mir dabei aufgefallen ist, ihr betont die Wichtigkeit von Glaubenssätzen. Also das Wort Glaubenssatz oder Glaubenssätze fällt ganz, ganz oft. Und ich frage mich, wie viel Einfluss haben Glaubenssätze denn wirklich in unserem Alltag? Gibt es vielleicht einen Glaubenssatz, der dich gerade sehr pusht, also im Positiven, oder sehr zurückhält?
Ja, bestimmt. Also das Gemeine an Glaubenssätzen ist ja, dass wir von denen nicht denken, ah, das ist nur ein Glaubenssatz, sondern wir halten sie ja erstmal so für wahr und für Lebensregeln. Und das heißt, wenn du mich jetzt so genau fragst, müsste ich eigentlich genauer hinschauen, was sind quasi die Lebensregeln, die mich gerade leiten, die vielleicht auch eher auf der Glaubenssatzebene sind und was mich positiv pusht. Und das ist ein Glaubenssatz, der mich schon lange begleitet, von dem ich glaube, dass er wahr ist, aber es macht ja auch irgendwie Sinn im Kontext Glaubenssätze, ist das vor allen Dingen, dass einfach Einsatz und Kontinuität sich immer auszahlen. Und das ist auch das, wo ich halt immer denke, komm, setz dich halt noch mal eine Stunde hin, kümmere dich um Thema X, dann bist du schon mal einen ganzen Schritt weiter, weil wir auch einfach gerade wahnsinnig viel auf dem Tisch haben. Und diese Fähigkeit zu sagen, wenn du angefangen hast, dann wird es leichter und es wird halt auch gut, wenn du es machst, anstatt zu sagen, ich schiebe es irgendwie vor mir her und klappt schon irgendwie. Das hilft mir natürlich, aber es hat natürlich auch eine toxische Seite, so alle Antreiber. Und in Teilen steckt zum Beispiel ja auch der Glaubenssatz in mir, dass ich vor allen Dingen, dass ich nur dann was erreiche, wenn ich immer leiste. Das darf man natürlich sehr genau anschauen. Also es hängt ja auch mit den eigenen Stärken zusammen. Du hast ja bei uns auch den Clifton Strengths Test gemacht und bei mir ist halt sowohl Höchstleistung als auch Leistungsorientierung im Stärkenset. Das kann schon sehr toxisch sein. Und deshalb ist es sehr wichtig, diesen Glaubenssatz vielleicht nicht in allererster Linie zu versuchen abzulegen, aber ihn umzudefinieren. Und für mich ist die größte Umdefinition in dem Bereich, dass ich sage, wenn ich schon so leistungsorientiert bin, dann darf ich aber nicht nur von 12 bis Mittag denken, sondern dann muss ich auch für mich definieren, was heißt denn nachhaltige Leistungsorientierung? Und die schließt ja auf einmal das Thema Erholung, andere Themengebiete im Leben haben, außer Arbeit und so weiter wieder ein. Das heißt, ich habe einfach meinen Begriff größer gemacht, glaube immer noch daran, dass Leistung gut ist, aber habe es anders definiert, was für mich der einfachere Weg wäre, als zu denken auf einmal, nö, man kann auch ohne Anstrengung Erfolg haben, weil es zu weit weg ist von mir und meiner Persönlichkeit.
Aber ich frage mich, was man gegen diese Glaubenssätze, also gerade toxische oder negative Glaubenssätze, tun kann, weil sie ja irgendwie auch nicht die ganze Zeit da sind, sondern das ist ja was, was man irgendwie in sich drin hat, was man ja auch nicht den ganzen Tag formuliert, sondern was irgendwie einfach da ist, aber man kann es nur schwer irgendwie identifizieren oder mit viel Anstrengung.
Ich glaube, es gibt so Schlüsselmomente, wo man es immer mal wieder merkt. Also zum Beispiel, dein Kollege kommt zu dir und sagt, David, hier ist eine Anfrage für eine Veranstaltung. Kannst du dir vorstellen, da als Speaker aufzutreten? Oder nehmen wir mal was aus dem normalen Arbeitsalltag, weil nicht jeder Speaker ist. Kannst du das morgen präsentieren? Mhm. Und da kommt ja sowas hoch in uns. So, ich kann nicht gut präsentieren, mach du das mal. Und da merken wir ja, okay, da ist ein Glaubenssatz so. Und dann kann man sich halt überlegen, was will ich diesen Glaubenssatz wirklich in meinem Leben weiter behalten? Also was hat der auch für einen Preis? Natürlich schützt mich der Glaubenssatz gewissermaßen davor, dass ich mich nicht exposen muss. Dann kann auch nichts schief gehen. Ich muss mich auch nicht vorbereiten übrigens, weil es präsentiert dann ja jemand anders. Mach vielleicht die Folien und bleib im Hintergrund. Aber ich darf es übereinanderlegen mit meinen Zielen. Und wenn mein eigentlicher Wunsch ist, dass ich gerne mehr wahrgenommen werden würde, dann hat dieser Glaubenssatz ja ziemliche Opportunitätskosten, weil er mich davon abhält, meine Talente zu zeigen, meine Arbeit sichtbar zu machen. Und dann, wenn du sowas für dich identifizierst, dann hast du ja etwas, wo du sagst, okay, vielleicht möchte ich gerne oder ich möchte gerne an diesen Glaubenssatz ran. Mhm. Genauso wie du ja auch schauen kannst, zum Beispiel, in welchen Lebensbereichen von mir läuft es gerade nicht gut. Zum Beispiel triffst du dich nicht mehr mit Freunden oder Freundinnen abends. So. Jetzt kann man fragen, okay, warum ist das so? Vielleicht ist das so, weil du sagst, ich schaffe das nicht, ich habe keine Zeit, ich muss immer arbeiten. So. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, die anderen sind viel erfolgreicher als ich und irgendwie nervt mich das. Und dann kannst du ja auch da zum Beispiel Glaubenssätze finden, die Ursache dafür sind. Also zum Beispiel der Glaubenssatz, ich bin nicht so erfolgreich wie die anderen. Oder nur wenn ich immer arbeite, leiste ich genug. Also auch das ist ja eine Möglichkeit, negative Glaubenssätze zu identifizieren. Genauso auch über irgendwie so ein Brainwriting, wo man verschiedene Sätze runterschreibt. Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und wenn du dann die hast, wo du sagst, die kosten mich gerade besonders viel und da geht es jetzt auch nicht um 20 oder so, wir wollen nicht 20 Glaubenssätze aushebeln. Wir wollen mal auf die 2, 3 vielleicht schauen, vielleicht auch nur den einen, der dich gerade am meisten hindert. Dann ist es ja spannend zu sagen, wie transformiere ich den? Also wie sieht denn eine Variante aus, die ich mir selber noch abkaufen würde, die mich aber auch motiviert. So wie bei meinem Beispiel, wo jetzt die Variante von, wenn ich viel leiste, kommt auch viel raus, die wird jetzt nicht sein, wenn ich nichts leiste, kommt genauso viel raus. Also dann denke ich mir, okay, Svante, das kannst du dir jetzt täglich erzählen, aber du wirst es nicht glauben. So. Das heißt, für mich war irgendwie sinnvoll, das umzubiegen und zu sagen, nur wenn ich nachhaltig leiste, werde ich meine Ziele erreichen. Wo ich sage, das passt irgendwie trotzdem in mein Weltbild, aber es ist gesünder als das, was ich davor geglaubt habe. Das kann ein bisschen Arbeit sein, sich wirklich zu überlegen, was ist das, was mich auch motiviert, was sich für mich gut anfühlt, gut anhört und irgendwie auch noch in mein Weltbild passt und trotzdem eine positive Weiterentwicklung zeigt. Und dann gibt es halt unterschiedliche Wege, das sozusagen in dein Gehirn reinzufräsen. Und so dumm das auch klingt, aber die tägliche Wiederholung ist da die effektivste. Hm. Weil Glaubenssätze, die wir uns immer wieder sagen, kann man mal ausprobieren, kann man mal eine Woche machen, aber dann macht's bitte mit einem guten. Halten wir dann irgendwann auch für wahr. Das ist so wie Storys, die wir immer erzählt haben, wo wir vielleicht eine kleine Abwandlung vorgenommen haben. In 2 Jahren weiß man nicht mehr, ob es jetzt wirklich noch ganz genau so war oder nicht. Oder glaubt eher die neue Geschichte. Und deshalb finden manche das natürlich irgendwie so cheesy, sich an Badezimmerspiegel einen Zettel zu machen oder irgendwie solche Dinge zu tun. aber es ist die effektivste Möglichkeit, das zu überschreiben. Und vor allen Dingen denke ich immer, wenn Leute dann sagen, oh, da habe ich aber keine Lust zu, das finde ich aber irgendwie komisch, dann denke ich mir, okay, guck dir nochmal aus dem zweiten Schritt die Opportunitätskosten deines Glaubenssatzes an und überleg dir wirklich, ob sie das nicht wert ist, dann doch mal sowas auszuprobieren oder es runterzuschreiben oder es dir zu sagen regelmäßig, weil ich finde, da ist Aufwand Nutzen in einem sehr guten Verhältnis.
Okay. Was ich so raushöre, ist das, was ich auch in einem New Work Master Skills Programm irgendwie festgestellt habe, dass es unheimlich wichtig und wertvoll ist, Reflexion zu betreiben. Also sich wirklich mal hinzusetzen und mit sich selber auseinanderzusetzen.
Ja.
Ich finde das so unfassbar wertvoll und das macht man viel zu wenig. Das verlernt man irgendwann, weil es halt nicht notwendig ist. Man geht halt immer so seinen Weg und ist vielleicht auch im Hamsterrad und macht ein Projekt nach dem anderen und hier Aufstieg da. Aber man nimmt sich nie Zeit, um sich mal wirklich zu hinterfragen, ist das, was ich hier mache, eigentlich das Richtige? Spiegelt das meine Stärken wider? Was sind überhaupt meine Stärken? Und ich finde diese Zeit oder die Methoden zur Reflexion so wichtig und so hart unterschätzt.
Ja.
Und das hat
deshalb haben wir auch knallhart hinter jedes Kapitel eine Reflexionsübung gepackt. Da zeigt sich dann, wer Lust hat, wirklich weiterzukommen oder wer das Buch liest, um sich entertainen zu lassen. Man kann natürlich auch eine Kombi machen, aber du kommst nicht weiter, ohne dass du dich hinsetzt. Und wenn ich dann denke, wie schnell wir eine Stunde für Social Media rausballern, ohne zu denken, oh, hab ich aber keine Zeit für, werden wir doch wohl mal eine halbe Stunde für eine Übung rausfinden können.
Ja, absolut. Also das nehmt euch das mit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe das auch schon wieder ein bisschen verlernt, seitdem ich irgendwie durch bin bei New Work Master Skills. Da fällt man wie so ein kleines Loch irgendwie. Naja, anderes Thema. Ihr schreibt auch über das Thema Netzwerk. Und ein starkes Netzwerk, das weiß man ja, glaube ich auch, ist grundsätzlich wichtig und irgendwie auch ein Stück weit notwendig oder hilfreich, um irgendwie voranzukommen. Nun gibt es auch viele Leute, die vielleicht so wie ich sich einfach komplett lost fühlen, wenn man auf so einer Netzwerkveranstaltung rumsteht und dann nach dem Vortrag die Aufgabe hat, sich mit Leuten zu vernetzen. Ne? Und das Schlimmste finde ich immer, wenn man halt so alle stehen auf, alle bilden Gruppen und man steht dann da so und denkt sich, okay, zu welcher Gruppe stelle ich mich jetzt, weil irgendwie habe ich keine gefunden. Der Zeitslot ist vorbei und dann stellt man sich in so eine Dreiergruppe, versucht sich da so ein bisschen reinzuzwängen und hört einfach zu. Ich finde, dann kommt man sich sehr fehl am Platz vor. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade für Leute, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind. Jetzt die erste Frage dazu, würdest du sagen, du hast ein starkes Netzwerk, Sanche?
Wir haben da ja im Vorgespräch lustigerweise genau drüber gesprochen. Ich glaube schon. Also, aber ich kann gleich dazu sagen, ich bin auch Introvert, auch wenn man es kaum glauben mag, und habe es geschafft und habe früher auch immer ganz viel Angst vor solchen Situationen gehabt, dass jetzt irgendwie Pause kommt und war mal froh, wenn die Pause rum ist und ich dann nicht mehr irgendwie gucken musste, ob ich irgendwo Anschluss kriege oder mit meinem Wasser in der Hand rumstand. Aber ich habe tolle Menschen, also unter anderem ja dich durch unser New Work Master Skills Programm in meinem Netzwerk. Ich habe sehr gute Menschen auch über LinkedIn kennengelernt. Natürlich habe ich auch privat ein tolles Netzwerk. Und ich bin nicht der, es muss nicht unfassbar groß sein, finde ich. Also ich war nie so Typ Kegelclub, sondern habe eher einen kleinen Inner Circle. Aber es geht darum, dass man ehrliche Beziehungen aufbaut. Und ich glaube, das, was wir teilweise an Netzwerk so abschreckend finden oder an Netzwerk kennen, ist ja das, was auch irgendwie gar nichts bringt. Nämlich dieses Visitenkarten tauschen. Und ich hasse das zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt, ich verstehe die Frage, ne, aber zu sagen so, hey, und was machst du beruflich? Und ich dann gleich irgendwie am besten meinen Lebenslauf runterrappeln soll. Und die Person sagt mir dann, Ian, dafür haben wir LinkedIn. Sondern ich finde es irgendwie cool, wenn jemand sagt, welchen von den Vorträgen fandst du bis jetzt am besten und warum und mir ein paar Fragen stellt oder auch umgekehrt, was ich auch mit anderen mache. Und ich vielleicht mit denen eine großartige Unterhaltung habe und gar nicht weiß, wer die sind und wie die heißen. Und man hinterher nochmal, bevor man sich trennt, miteinander Kontakte austauscht, dann habe ich da irgendwie gefühlt mehr von. Und ich glaube da, dass was die Leute nicht mögen, ist dieses Oldschool-Ding. Ich bin auch am Anfang, als ich zum Beispiel gegründet habe, das sind meine grauenhaftesten Netzwerkveranstaltungserinnerungen, weil ich dann immer dachte, ja, da muss ich zu so Gründer treffen. Was totaler Unsinn ist, weil die alle auch total needy und lost waren und wir uns wirklich überhaupt nicht gegenseitig helfen konnten, was überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat.
Ja, also es gibt viele Netzwerkveranstaltungen, die, wo man sich danach fragt, was habe ich hier nur verloren? Aber es gibt auch einige, wo man sich denkt, hey, das war jetzt echt irgendwie cool. Es kommt echt super auf die Leute an, auf die Organisation, auf den Host auch. Aber
zum Beispiel auch, wenn man Lego am Strand baut, lernt man sich ja auch direkt kennen.
Absolut, Leute. Kommt zum Lego Seas Play Barcamp am 13. Mai und kauft vorher das Buch von Svantje. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, ich finde aber, also früher war für mich Netzwerken, Netzwerkevents, Leute ansprechen. Mhm. Aber ich finde es wichtig irgendwie, dass das was viel Größeres ist, ne? Dass ich zum Beispiel mein Netzwerk vor allen Dingen durch LinkedIn aufgebaut habe. Mhm. Oder durch Möglichkeiten, mein Wissen weiterzugeben in Impulsformaten oder in Trainings oder, weil das ein viel, viel tieferes Netzwerk ist und am Ende auch einfacher ist, um wirklich tiefe Beziehungen aufzubauen. Ja. So, wenn ich mit Leuten 2 Tage einen Workshop mache, in einem Training bin, dann ist was ganz anderes, als wenn ich halt nach einem Vortrag frage, und was machst du und whatever, ne? Weil das sind dann alles so flüchtige Sachen, wo man dann, ich war letztens auf einem Netzwerkevent, wo wirklich sehr viel darauf ausgelegt war, geschäftlichen Kontakt zu kommen, was gut ist. Und ich bin danach raus und habe gesagt, Mensch, geil, ich habe jetzt irgendwie mit 10 Leuten 10 Anknüpfungspunkte gefunden und da wird Geschäft draus werden. So, und heute, 4 Wochen später, 0.
Ne? Ja,
also
kenne ich.
Gar nichts. Ne? Und dann ist man mit so einer Euphorie da, kommt da raus, sagt, alles geil, aber am Ende bringt das halt nichts. Ne? Es ist wirklich schwer, da auf diese Art und Weise Menschen kennenzulernen und ein nachhaltiges Netzwerk aufzubauen.
Ja, und deshalb verknüpfen wir Netzwerk eben auch mit dem Thema Sichtbarkeit und Personal Branding und Expertise. Das sind für mich die Bausteine, weil wenn du nichts auf dem Kasten hast, und ich glaube, keiner hat nichts auf dem Kasten, ne? Aber lass uns mal die Polarisierung ruhig nehmen, dann wird dir ein Netzwerk auch nicht helfen. Also dann denken alle irgendwie so, ja, Svantje war ja super nett und so, aber und es war ja auch alles sehr, sehr lustig mit der auf der Netzwerkveranstaltung, aber die kann ja gar nichts. Wofür sollen wir die jetzt irgendwie in die Firma holen? So, das heißt, ich finde, eigene Kompetenz ist sehr wichtig und die darf man auch ruhig wieder aufbauen. Also ich finde auch manchmal spiegelt Social Media vor, heute bin ich KI-Experte und morgen weiß ich ganz viel über OKRs und übermorgen kann ich tolle Teamworkshops. Das kann man alles gerne behaupten, aber es macht mehr Sinn, wenn man sich auf ein paar Sachen fokussiert, die wirklich im eigenen Kompetenzspektrum liegen und dann zu sagen, wie mache ich das sichtbar? Weil natürlich hilft Sichtbarkeit, indem du, so wie du gesagt hast, in Workshops gute Inhalte teilst, auf LinkedIn einen smarten Post machst, ist gar nicht so schwer, da manchmal rauszustechen, weil vieles halt eben auch keinen Mehrwert liefert. Hm. Und wenn du dann auch die Leute dich ein bisschen einordnen können, dann, und du dann offen bist, ne, und dann auch mit Leuten mal schreibst auf LinkedIn oder auch mal zu so einem Event gehst, dann wird das Ganze rund. Aber ohne einen von diesen Ex-Pfeilern wird es schwer, weil ich glaube, ich brauche alle 3 und das ist vielleicht auch gute News für die, die vorher so einen negativen Glaubenssatz in sich hatten und gesagt haben, ich kann nicht netzwerken oder die auch gehofft haben, dass man gar kein Netzwerk braucht, dass es irgendwie reicht, wenn man einfach gute Arbeit leistet. Die gute Arbeit ist nicht unwichtig geworden, aber verknüpft sie bitte mit etwas Sichtbarkeit und etwas Verfügbarkeit, weil sonst kriegen die Leute das eben auch nicht mit.
Ja, exakt. Ich war mal in einer sehr interessanten Mediation. Und da ging es darum, um die Frage, was hättest du am Ende deines Lebens lieber? Eine Stadt aus Gold, die aber nie irgendjemand sieht oder gesehen haben wird? Oder irgendwie ein Haus aus Gold, aber alle wissen davon? Und ich finde das sehr, sehr interessant. Also was ist sozusagen das Ziel? Und es gibt ja Menschen, denen es reicht, wenn die einfach irgendwie Experte in etwas sind. Und das schafft genug Befriedigung, aber ich finde, um da wirklich einen Wert, auch irgendwie einen Business Value zu schaffen, muss man eben auch die Kompetenz haben oder die Hebel haben, eine gewisse Reichweite über das Thema aufzubauen.
Spannend. Aber ich weiß, was du meinst. Hast du dich dann für die Stadt oder das Haus entschieden?
Das Haus. Und das war eine sehr bittere Erkenntnis.
Das heißt eben nicht 1 Million Sachen aufbauen, aber nie zeigen, sondern die eine Sache dann richtig cool machen und zeigen und Freunde einladen ins Haus.
Ja, genau. Und ich habe da über mich gelernt, dass mir Anerkennung wichtig ist. Und habe das erst gehasst, weil ich dachte, okay, also ich mache das ja nicht für andere, sondern für mich, aber Anerkennung spielt einfach in meinem Leben eine Rolle. Ne? Und das gehört jetzt zu mir. Und das, ob man das will oder nicht, das ist jetzt einfach so. Und ich halte das auch nicht mehr für eine schlechte Eigenschaft. Es gehört halt zu mir. So,
und ich glaube, das Ding ist auch, dass wir Anerkennung fälschlich übersetzen mit Eitelkeit oder mit Oberflächlichkeit. Und das ist es ja gar nicht.
Absolut. Das ist ja eher eine soziale Komponente.
Ja.
Man will das, was man erlebt, das, was man erreicht, mit anderen teilen.
Und das kann ja auch ein guter Treiber sein, weil wenn du jetzt in deinem Job sagen würdest oder ich, ist mir eigentlich total egal, wie andere Leute das finden, dann ist es ja auch irgendwie die Frage, ob wir nicht einfach wirklich an allen anderen vorbeiarbeiten und im Zweifel dann ja auch überhaupt gar keinen guten Job machen.
Ja, absolut. Ich finde, das passt im gewissen Maße zu meiner nächsten Frage, denn ihr habt das ein Buzzword aufgeschnappt im Buch, was ich gerade immer mehr irgendwie sehe, nämlich das Thema People-Pleasing. Das ist irgendwie gefühlt seit ein paar Monaten, sagt es jeder, du sollst kein People-Pleaser sein, ne? Worum geht's? Ein People-Pleaser macht es sozusagen allen recht, kann ich Nein sagen. Und das ist aber falsch, weil man sollte lernen, öfters Nein zu sagen. Aber ist das nicht vielleicht eine Frage der Persönlichkeit? Kann man daran was ändern?
Ja. Also lass es dir von einem trockenen People-Pleaser sagen. Also das Ding ist ja, es spricht ja gar nichts dagegen, zu Dingen Ja zu sagen. Es sind ja auch viele Chancen und Möglichkeiten. Nur wenn du immer alle glücklich machen möchtest, A, ist es nicht möglich, schlicht. Und B, wenn es auf deine eigenen Kosten geht und dich unglücklich macht, dann kann es einfach keine gute Idee sein. Mhm. Und ich skizziere jetzt mal als Beispiel mein früheres Leben in der Corporate-Welt, wo ich bin halt Generalistin und wenn ich irgendwas nicht weiß, dann habe ich eine Idee, wie wir es rausfinden und so weiter. Das macht mich zu einem leichten Opfer für Menschen, die eigentlich nicht so Bock haben, ihre Arbeit alleine zu machen oder irgendwie Sachen rauszufinden. Und für mich ist es aber sehr verlockend, da drauf zu springen, auch weil ich natürlich ungern Nein gesagt habe zu dem Zeitpunkt. Das heißt, so von, keine Ahnung, 9 bis 18 Uhr habe ich jede Menge Dinge gelöst. Das war auch für quasi kurzfristige Instant Gratification sozusagen für mich auch ganz positiv. Die Leute sagen, ach, es waren hier toll und zu dir kann man immer kommen und so weiter. Aber die sind dann nach Hause und ich war dann noch im Büro und habe dann meine Arbeit angefangen zu machen. Was natürlich irgendwann in Überarbeitung geendet ist und mich ja auch davon abgehalten hat, mehr Zeit auf die Sachen zu investieren, die für mich wichtig gewesen wären. Und teilweise total undankbar ist, weil natürlich auch ein gefundenes Fressen für Opportunistinnen bist, die dann einfach ihren Teil der Arbeit, auf den sie nicht so Bock haben, auf dich abschieben und sich selber dann auf das fokussieren, womit man nach außen glänzen kann. Und Anna und ich haben ja nun mal ganz platt, wenn man es so alt formulieren würde, einen Karriereratgeber geschrieben. Und da ist halt einfach unser Ratschlag, das genau anzugucken. Und wir sagen nicht, werd jetzt selber opportunistisch oder sag nur noch nein. Aber wir sagen, sei aufmerksam, ob es Dinge sind, die du wirklich machen möchtest und solltest und ob du am Ende des Tages immer noch findest, dass das eine gute Entscheidung war und lass dich nicht ausnutzen. Hm.
Ja, was ja ein absolut wichtiges Thema ist. Es geht ja auch da um das Thema Achtsamkeit, ne? Und auch wieder um das Thema Reflexion.
Ja, total. Und ich finde, Reflexion ist nochmal ein gutes Stichwort, so für die, die sagen, da fühle ich mich ein klein bisschen angesprochen. Wenn ich Ja sage, dann darf ich mich ja fragen, warum sage ich jetzt Ja? Wenn ich aus vollster Überzeugung denke, es bringt mich weiter oder ich habe da gerade Lust drauf oder so, dann ist das total berechtigt, dann sag bitte da weiter Ja. Aber wenn die Antwort ist, ich will nicht, dass die anderen mich für doof halten oder ich will nicht, dass irgendjemand beleidigt ist oder ich will nicht irgendwie als unhöflich gelten oder ich will nicht dies, ich will nicht jenes, dann würde ich es mir genauer angucken, ob es wirklich so sein sollte.
Okay. Hast du etwas Signifikantes gelernt, einen großen Aha-Moment, während du oder nachdem du das Buch geschrieben hast? Ich frage, weil das war bei mir damals so, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich danach irgendwie so ganz viele Aha-Momente gehabt, in dem Fall über Lego Serious Play, was ich vorher noch nicht wusste, weil man sich halt so tief in so ein Thema eingräbt und dann einfach ganz, ganz viel ja, Dinge irgendwie mitnimmt, die man vorher noch nicht hatte.
Ich habe ja keine Konzernkarriere gemacht, wie wir alle wissen, sondern habe ja die Corporate-Welt, glaube ich, wie lange war ich da? 3, 4 Jahre war ich jemals angestellt, wenn man meine tolle Ausbildung mal nicht mitzählt. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann habe ich ja eher von außen auf Dynamiken geschaut, aber wenn du von außen drauf schaust, verstehst du zwar manches besser, aber du weißt nicht, wie es sich anfühlt. Und du lernst auch nicht, wie du dich da drin verhältst. Und da habe ich natürlich schon einiges gelernt, weil Anna ja ganz viele Erfahrungen beschreibt, die sie im Corporate-Umfeld gesammelt hat, die auch übertragbar sind auf andere Umfelder im Kontext Arbeit. Also es ist jetzt kein Ratgeber, wie werde ich irgendwie in Corporate-Welt groß. Aber trotzdem habe ich ihre Perspektive sehr oft nachvollzogen. Wir haben ja auch viel drüber gesprochen und reflektiert. Und das fand ich für mich total bereichernd. Also es war gar nicht der eine Aha-Moment, sondern das waren die vielen zu sagen, okay, wenn man Karriere auch strategisch angeht, und es ist gar nicht so, dass sie jetzt super strategisch vorangegangen ist, aber sie hat ja nun mal in jungen Jahren extrem viel schon erreicht. Das heißt, da war schon immer eine etwas höhere Bewusstheit als bei vielleicht vielen anderen oder den meisten anderen, dann sind da schon spannende Learnings drin, worauf man guckt. Bei welchen Sachen man Ja sagt, bei welchen Sachen man Nein sagt, was die Treiber sind, um bestimmte Dinge zu tun, was eben auch Dinge sind, die bei mir vielleicht eher durch Zufall entstanden sind, wie ein Netzwerk, die sie viel smarter angegangen ist für ihr Alter. Also gar nicht für ihr Alter, anders auf jeden Fall für jedes Alter smart. Aber ich vergleiche es halt immer mit mir, als ich Anfang 30 war. Da hatte ich einfach so von den Dingen überhaupt gar keinen Blick und keine Bewusstheit drauf. Und insofern fand ich das schon sehr spannend und habe dann natürlich auch mich mit Anfang 30 teilweise reflektiert und gedacht, ach krass. Da war ich ja quasi wie ein Kindergartenkind im Vergleich. Was auch schön ist, weil die spielen ein bisschen mehr und so, aber es war nicht, hatte nicht den gleichen Grad an Professionalität und Reflektiertheit.
Interessant. Und sag mal, wir kommen langsam gegen Ende, deswegen auch die Fragen eher allgemein. Gibt es etwas, was du nicht hören willst, aber von dem du ganz genau weißt, das solltest du hören und tun, um noch erfolgreicher zu sein?
Im Moment mach mal Pause.
Okay.
Ich zähle aber wirklich die Wochen, bis wir mit, also bis wir quasi mit dem, was jetzt gerade ganz akut vor uns ist, durch sind. Ich freue mich jetzt auch auf das, was passiert. Ich meine, nächste Woche sind 2 Buchpartys und so weiter und wir starten den neuen Jahrgang vom Executive-Programm. Idealerweise wäre das nicht in einer Woche zugegebenermaßen, aber wir werden das schon hinkriegen. Aber ich freue mich auch wirklich, wenn ich dann genau in 2 Wochen wahrscheinlich irgendwo in Dänemark im Ferienhäuschen sitze und endlich mal einfach nur glotzen kann und nichts schreiben und idealerweise nichts denken und nichts koordinieren muss.
Okay, das wünschen wir dir natürlich auch sehr, dass du mal hier runterkommst. Also meine Damen und Herren, kaufen Sie was du nicht hören willst, aber wissen solltest, um erfolgreich zu sein.
Kommst du eigentlich zu einer unserer Buchpartys?
Nein, ich wurde explizit nicht eingeladen.
Hä, klar wurdest du eingeladen. Ja. Okay, das klären wir gleich.
Okay. Vielleicht sehen wir uns dann ja in München oder Hamburg, ne?
Ja, nee, München oder Berlin.
Ah, München oder Berlin. Ja, wer weiß, vielleicht klappt das ja.
Also, wir sprechen gleich.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir sind am Ende dieser Folge. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, liebe Swantje. Wie immer ein großes Vergnügen, weil es nicht nur Spaß macht, mit dir zu reden, sondern weil man auch sehr viel mitnehmen kann. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Oder sehen uns dann in Berlin am 13. Mai. Bis dahin, mach's gut, liebe Swantje. Und bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.